Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Ciao miteinander. Mein Name ist Lino Sägler, ich bin Teil vom Game Changer Fußball Podcast. Ihr findet uns auf Instagram und Spotify. Und wir haben die grosse Ehre, hier in der Fanzone einige Events zu hosten und euch ein bisschen einzustimmen auf das Spiel. Heute machen wir das mit einer mega tollen, aufregenden Gästin, nämlich Joe Verja. Joe Verja, Grossrätin für die Grünen vom Kanton Basel-Stadt. Selbstredend setzt sie sich als Grüne für Klimaschutz ein, für Naturschutz, aber auch für lokale Kultur und ist ein grosser Fußball- und FC Basel-Fan. Herzlich willkommen, Joe.
Danke vielmals. Schön, dass ich da bin.
Du bist mittlerweile auch schon eine wahre Fußball-Podcast-Veteranin. Das ist das dritte Mal, wo du im Fußball-Podcast quasi zu Gast bist. Ist das richtig?
Das ist richtig, sonst immer als FCB-Fan und jetzt Premiere, dass ich das als Nazi-Fan darf machen.
Wunderbar. Und du gibst mir gerade das richtige Stichwort, nämlich kurz zum Ablauf von dem Gespräch. Wir haben hier circa 45 Minuten Zeit für das, bevor wir dann noch zur Live-Schaltung vom Spiel gehen, wo dann am 6. Uhr anfängt. Und wir wollen jetzt zuerst ein bisschen zurückschauen auf das Spiel von gestern, von der Schweizer Nazi, dem 2-0-Erfolg gegen Island. Und dann danach wollen wir noch ein bisschen über Female Empowerment und die Rolle der Frau, nicht nur im Fußball, aber auch ein bisschen breiter in der Gesellschaft noch zusammenschwätzen. Jetzt zum Starten. Du bist gestern im Stadion gewesen, in Bern, oder?
Ja, ich bin im Stadion gesehen und irgendwie bin am Viertel vor zwei am Schluss im Bett hier wieder in Basel und immer noch ganz voller Emotionen, wenn ich auf diesen Tag gestern zurückschaue.
Was für Emotionen kommen denn da als erstes auf?
Hey, ich bin dann gerade wieder recht nervös. Ich habe es recht anstrengend gefunden. Ich weiß nicht, wie es den anderen gegangen ist, die gestern das Spiel verfolgt haben. Es war ein mega Mitleiden gewesen, ein wahnsinnig hartes, unfließendes Spiel. Immer wieder die Unterbrüche, sehr nervenzerrend. Und gleichzeitig natürlich eine mega Euphorie am Schluss, dass das wirklich funktioniert hat. Und die Frauen, die Siegen so haben dürfen feiern mit diesen vielen Fans im Wankdorf, das hat einem wahnsinnig gut getan.
Mega schön, das so zu hören. Ich konnte leider nicht dabei sein gestern. Unser Eröffnungsspiel habe ich es noch geschafft, zusammen mit den Kollegen vom Podcast. Die sind aber gestern auch alle dabei gewesen. Ich glaube, der Walle ist auch so auf die 13:30 oder so dann mal daheim gesehen. Also da hat sich die Reise aber definitiv gelohnt und zu lange aufbleiben. Wie hast du das Spiel gesehen, denn, wenn wir auf das ein bisschen sprechen wollen?
Jo, es war ein mega anderes Spiel gewesen, oder, als ein Eröffnungsspiel, wo die Frauen in der ersten Mannschaft so eine abartig krasse Leistung gebracht haben, hat man gestern gemerkt. Es ist ein schwieriges Spiel, es ist mega umkämpft. Es hat viele lange Bälle gegeben, wenig Raum zum kurzen Pass spielen, um die Angriff zu machen. Es war ein mega physisches Spiel gewesen, und ich habe richtig mitgelitten, weil man einfach gesehen, wie krass sie haben müssen kämpfen und wie lang es dann auch gegangen ist und wo dann das Goal endlich gekommen ist, wie der Knüppel auf ist, wie die jungen Spielerinnen in den Wechsel. Man hat so viel beobachten können. Und dementsprechend war es eben ein mega umkämpftes Spiel gewesen, das sie aber auch aus meinen Augen sehr verdient gewonnen haben. Denn.
Dem würde ich absolut zustimmen. Also ich habe noch ein bisschen die Statistiken studiert von diesem Spiel. Die Schweiz hat 60% Ballbesitz gehabt, hat doppelt so viele Schüsse gehabt wie die Gegnerinnen aus Island. Und umgekehrt, du hast gesagt, es war ein sehr physisches Spiel, ein sehr intensives Spiel. 19 Fouls haben die Isländerinnen gemacht über die 90 Minuten. Also das ist schon auch noch ein sehr hoher Wert. Und ich finde auch, also die Schweizerinnen haben mega gut dagegen gehabt. Auch die vielen jungen Spielerinnen, die reingekommen sind. Also mega, mega schön gewesen zum Schauen. Ich habe mitgelitten vom TV-Bildschirm und ja, schon gedacht so, scheiße, 70. Minute, 0-0, gibt es wieder so eine blödes Gegengoal. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen und ich glaube, das Gefühl ist ja so ein bisschen im Stadion rum gewesen, die Nervosität, oder?
Ja, also ich glaube, man kann schon sagen, dass man gemerkt hat, irgendwie der Energieabfall hat es auch ein bisschen im Stadion. Ich glaube, es hat so einen kurzen Moment gegeben, wo die wo die Isländerinnen extrem stark führend gespielt haben, sehr viele Räume genutzt haben und aufs Goal haben können schiessen. Und man hat kurz wirklich sich ein bisschen auf Sorgen gemacht. Und ich finde, man hat das auch gemerkt. Also, wir loben natürlich die Stimmung extrem, aber wir Schweizer Fans könnten uns von Isländer Fans also durchaus noch etwas abschauen, weil die haben einfach durchgesungen, die ganzen 90 Minuten oder sogar mehr. Und ich habe gestern wirklich das Gefühl, einen kurzen Moment ist sogar das Wangdorf ein bisschen so zusammengesackt. Und natürlich dann, wo das Goal kam, ist explodiert und dann haben sie sich zum Sieg gedreht. Yeah. Oder mehr sie.
Yeah. Was bist denn du für ein Fan? Bist du jemand, der 90 Minuten Lärm macht oder bist du schon auch so ein bisschen mehr dort so ein bisschen zum Geniessen?
Nein, also ich leide und ich mache Lärm und ich bin gestern zu oben wirklich heim und eigentlich Halsweh vom Schreien. Und ich bin manchmal in so einem Moment, ich weiß nicht, wie es anderen geht, von mir selber überrascht, wie viel da aus mir rauskommt, wenn ich so mitleide und wenn es dann irgendwie nicht funktioniert, wie viel da raus muss, damit ich das überhaupt überlebe. Und ich habe es wirklich anstrengend gefunden. Also ich bin fix und fertig gewesen nach dem Mitfähnen von dieser Mannschaft gestern.
Ja. Ja, das glaube ich, war mega intensiv. Was erwartest du denn für das Spiel gegen Finnland, das abschliessende Gruppenspiel, wo es jetzt wirklich ums Weiterkommen noch geht?
Ja, ich meine, es ist ein Spiel, was jetzt um alles geht und ich glaube aber wirklich, der Knüppel, der jetzt hier aufgegangen ist, mit dem Sieg, mit dem Wissen, die Goal gehen rein, wir schaffen das, wir kriegen die Goal in die Kiste, das wird ein mega hart umkämpftes Spiel sein, aber wir gewinnen das. Wir kommen in die historische, genau in das Viertelfinal und wir werden auch bereit stehen. Ich gehe diesmal nicht ans Spiel, aber ich glaube, die ganze Schweiz ist ready, um die Nazi in das Viertelfinal zu tragen.
Definitiv, definitiv. Weißt du schon, wo du das Spiel schaust?
Hey, tatsächlich nicht. Ich habe dann gerade zusammen, wir haben es noch besprochen. Ich habe sogar noch überlegt, noch doch mitzureisen und wenigstens den Fanmarsch und so zu machen. Das ist dann halt schon ein bisschen weit. Und darum, wir müssen uns noch überlegen, vielleicht Didi, genau, noch einmal, wo es auch ganz viele andere hat. Es kommt ein bisschen das Wetter an, auf dem Bafi. Je nachdem ist es halt einfach sehr heiß, gell. Ja, ich glaube, wir müssen das noch planen.
Sehr gut, sehr gut. Nein, top. Hast du sonst noch etwas, wo du über das Spiel möchtest loswerden oder über deine Gefühlslage im Stadion, wie es auch für dich so ist, Frauen-EM allgemein? Ich meine, man ist viel an FCB-Match in Basel, jetzt haben wir das Eröffnungsspiel in Basel, in Bern das zweite. Wie ist es am Spiel von der Schweizer Frauen-Nazi zu sehen? Ist das etwas anderes gefühlsmässig für dich?
Ja, es ist wahnsinnig eindrücklich für mich. Ich bin an den Nazi-Herrenspielen noch nicht so oft gesehen, vielleicht ein, zwei Mal und damals an der Euro an einem Spiel. Aber so die Gefühlslage, die da mitschwingt, mit ganz vielen Emotionen, die ich mitnehme, beim einfach Zuschauen von diesen vielen jungen Kindern. Wir kommen noch auf das, was das alles bedeutet, was da für Freude rum ist. Ich meine, auch gestern, wenn man Pia Sundhage gesehen hat nach dem Spiel, wie sie strahlt, wie sie gesehen hat, hey, da ist ein Knüppel aufgegangen und das bedeutet so viel mehr als einfach ein Spiel, das man gewinnt. Oder auch der Fanmarsch durch Bern, also durch die Berner Altstadt mit so vielen Menschen, die für eine Frauen-Nazi so abgehen, das berührt mich schon nochmal auf einem ganz neuen Level. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich außerhalb vom FCB-Fansein so fest Fan sein kann, nochmal auf so eine andere Art und Weise.
Mega schön, um das zu hören. Ich muss sagen, ich hatte so eine ähnliche Experience gehabt in einem Eröffnungsspiel. Ich bin noch nie an einem Spiel von einer Schweizer Nazi gewesen. Also das war mein erstes Spiel als Schweiz-Fan im Stadion. Komplett neue Experience. Und es war so geil. Ja. So gute Stimmung. Ja. Und ich bin wirklich absolut begeistert. Also ich kann das 100% teilen.
Ja, ich habe das auch nur so gehört. Also alle Leute, die gegangen sind, die vielleicht auch sonst, ich weiß nicht, viele, glaube ich, haben sich auch Billett gekauft für das Eröffnungsspiel in Basel. So ein bisschen, ha, cool, jetzt ist das da, ich kaufe Billett, ich nehme das mit. Sind dort rein, vielleicht schon ein bisschen als Schweiz-Fan, aber vielleicht auch nicht alle, als du so 100% Schweiz-Fan, hast das Gefühl, alle sind raus als 100%ige Schweiz-Fan. Oder völlig begeistert von der Stimmung, von dieser Euphorie angesteckt und man spürt das in der ganzen Stadt. Oder im ganzen Land.
Ja, im ganzen Land schon fast. Also ich finde die EM-Euphorie, wo man immer so ein bisschen vielleicht hat wollen erzeugen und wo man im Vorfeld vielleicht auch so ein bisschen gespaltene Meinung hat, ob das jetzt wirklich überschwappt. Ich habe das Gefühl, der Funke ist komplett übergekommen.
Ja, der Funke ist komplett übergeschwappt und das ist mega schön auch zum Sehen, wenn man irgendwie so dafür gekämpft hat, dass das da ankommt und auch für die Sichtbarkeit. Unglaublich viele Leute haben sich im Vorfeld so viel überlegt, dass die Sichtbarkeit wirklich da ist, dass das Gemeinschaftsgefühl da ist und wir sind alle nicht ganz sicher gewesen, oder, auf was man sich einlässt. Und das jetzt hier zu sehen, ich habe auch mit Leuten geschwätzt von der Gastronomie, die sagen, hey, ja, mit Public Viewing, da hat es Leute. Also es haben ja alle auch ein bisschen auf gut Glück jetzt Sachen organisiert und dass sich die rentieren, dass Leute da sind, das ist ein mega Jackpot und das ist voll schön.
Jetzt, wenn wir über Leute reden, die Sachen organisiert haben oder sich engagieren für die EM, möchte ich jetzt so ein bisschen den Bogen schlagen zu deinem Engagement, deinem persönlichen Engagement für die EM, respektive für das Spiel in Basel. Möchtest du da noch ein bisschen die Leute noch mal schnell ein bisschen mitnehmen in diese Episode?
Ja, genau. Also wir haben eigentlich im Grossen Rot mit sehr viel Begeisterung 12,9 Millionen gesprochen, um als Basel hier voll dabei zu sein. Das ist noch weit vor dem ESC gesehen, weit bevor man gewusst hat, was auf Basel in diesem Jahr alles noch zukommt. Und dann hat es relativ grosse Schwierigkeiten gegeben. Zumindest hat man medial von denen so erfahren, wegen dem Stadion. Also wir wollten eine Finalstadt sein und wir wollten ein Eröffnungsspiel statt sein. Und plötzlich hat es geheißen, das ist nicht möglich. Der FCB möchte das Stadion unter diesen Bedingungen nicht hergeben. Und wenn man sich nicht findet, dann wird sich der FCB zurückziehen aus diesem Vertrag. Und ja, also in meinem möglichen Engagement, ich weiss nicht, alle, die kantonale Politik kennen, man hat begrenzte Möglichkeiten, wenn ein Club wie der FC Basel sagt, wir wollen das Stadion nicht hergeben. Und trotzdem haben wir probiert, etwas möglich zu machen. Ich habe eine Interpellation geschrieben, das ist ein Vorstoss, wo wir Fragen fordert. Wir haben sehr stark probiert, Druck zu machen, dass es Lösungen gibt, dass der Kanton sich einsetzt für die Lösungen, dass man mit dem FCB redet. Und das ist für mich auch klar gewesen, eine Verantwortung, die wir haben, auch als FCB-Fan, auch als FCB-Herren-Fan, muss ich ganz fest sagen. Das ist nämlich das, was ich in erster Linie gesehen bin. Mit dem bin ich gross geworden, als Männer-Fußball-Fan. Und für mich ist es eine Verantwortung gewesen, ganz klar, dass ich die muss einnehmen muss, dass wir die müssen einnehmen und sagen, hey, unser Stadion, das ist nicht nur für den FCB-Herren-Club zur Verfügung, sondern wenn so eine Chance hier ankommt, wenn wir die Frauen so können unterstützen im Fußball, dann müssen wir die Tor auch öffnen. Und das ist wie jedem sie oder allen ihren Job gesehen, dort das Möglichste zu machen. Und das habe ich probiert, das haben andere probiert. Und das haben wir am Schluss das ja auch zum Glück gelungen. Und die UEFA und der FCB haben sich einigen können. Und der Kanton hat auch noch seinen Beitrag dazu geleistet, dass wir jetzt hier nicht nur das fulminante Eröffnungsspiel können abhalten, sondern auch dürfen, das Finale von dieser Euro 2025 bei uns in Basel zu haben. Das ist doch wirklich mega cool.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und selbst beim FCB bist du nicht komplett unten durch. Dort darfst du sogar beim Podcast auch mit dabei sein. Also da, auch die Beziehungen sind alle noch völlig intakt, denke ich.
Absolut. Und ich meine, auch der FCB hat mittlerweile ein starkes Frauenteam. Die sind ready, die sind dabei und die wünschen sich, dass man dort mehr geht fahren, mehr geht schauen, dass der mehr Sichtbarkeit kriegt. Und gleichzeitig müssen wir den FCB auch als Club und alle anderen Clubs immer ein bisschen unter Druck behalten, damit sie dann wirklich auch Förderung machen für den Frauenfußball, dort wirklich alles geben, was möglich ist. Und ich glaube, das ist immer ein bisschen ein Zwischenspiel, aber so ist es ja mit den Fans und mit den Clubs. Wir sind uns ja nie ganz einig, vor allem Clubleitung und Clubfans, das kennt man in Basel gut. Und das ist auch wichtig, dass man sich da unter Druck setzt und zusammenschafft und so wird man besser, wenn man offen ist zum Diskutieren und ich glaube, das sind wir auf allen Seiten.
Möchtest du noch verraten von deinem Gespräch beim FCB, für die, die den Podcast nicht gelost haben, was dort so diskutiert worden ist bezüglich der Förderung auch vom Frauenteam spezifisch?
Ja, also ich empfehle allen, gerade auch diesen Podcast unbedingt zu hören. Ich bin auch dort gar nicht als Hauptgast dabei, sondern als Sidekick, also eigentlich als Fansicht. Und dort wird der neue Leiter von der FCB Frauen vorgestellt. Und es ist mega spannend zu hören, wie sie weggegangen ist. Ihr könnt euch selber davon überzeugen, ob wir jetzt hier eine tolle Besetzung haben. Ich bin recht überzeugt, dass dort jemand mega cool an der Spitze ist jetzt, der sehr viel für den FCB Frauen, für das FCB Frauenteam möchte bewegen. Und ja, wir reden natürlich aber auch über so Sachen wie ein Spiel im Stadion, vielleicht einmal vor einem FCB-Herrenspiel, damit die nicht nur in die Nazi kommen, zum vollen Stadion sehen, und damit die Fankraft auch die FCB-Frauen erreichen kann. Wir reden über Sachen wie Löhne und wo man hier heute steht, aber auch über quasi die Vergleichbarkeit oder eben nicht, dass die alle nebendran arbeiten und zu oben noch ins Training gehen und trotzdem fast Schweizer Meisterinnen und fast Göpsigerinnen geworden sind. Leider hat es das ja nicht gelangt, aber ich bin sicher, die FCB Frauen sind auf mega gutem Weg dorthin und da brauchen sie uns alle.
Sehr schön, da noch ein bisschen Lokalpatriotismus auch noch platziert. Jetzt machen wir vielleicht den Bogen nochmal aber grösser und schauen wieder ein bisschen spezifischer auf die EM. Wir haben es jetzt schon gehört von dir, du hast dich auch persönlich oder im Rahmen von deinem politischen Engagement dafür einsetzen, dass wir auch das Finalspiel in Basel haben. Was bedeutet jetzt dir persönlich die Euro, das dürfen zu haben in Basel spezifisch auch, dass wir hier die besten Frauenteams von Europa sehen können?
Ja, das ist jetzt leider noch mal ein bisschen lokalpatriotistisch, aber Basel ist eine Fußballstadt und ich würde sagen, wir sind Fußballhauptstadt und dass wir hier dürfen zeigen, dass Top-Frauenspiele stattfinden und die können supporten und können zeigen, wie gut wir können Fans sind, ist natürlich mega toll. Aber was bedeutet es mir unabhängig von Basel? Also es ist einfach fantastisch zu sehen. Ich weiß nicht, ich habe schon etwa dreimal fast brillt in diesem Stadion, wie all die jungen Kinder einfach damit aufwachsen, dass es ganz normal ist, das Frauenteam genauso anzuführen wie das Herrenteam. Ich meine, das ist doch einfach schon mal so der bombastische Unterschied zu allem, was es bis jetzt gegeben hat. Und ich finde das so schön, dass dieser Schritt geht und das löst so viel aus in so vielen Leuten, in so vielen Köpfen. Es hat so viele unterschiedliche Leute, die an die Fans, an die Spiele gehen. Man hat ja vielleicht im Vorfeld gedacht, jo, jetzt haben sich einfach alle Frauen ein Billett gekauft und noch ein paar 3'000 Männer, die den Frauenfußball gut finden. Aber nein, es ist so krass divers. Wirklich das Gefühl, die ganze Schweiz sitzt in diesem Stadion und schaut zu und das ist ja bei den anderen Ländern auch so. Man merkt wirklich, dort wächst etwas an. Und das finde ich extrem berührend. Und das ist ja genau das Empowerment, das man sich wünscht, die Sichtbarkeit, die da jetzt anwächst, die wenigstens jetzt für eine Zeit lang einfach dominiert darüber, über alle die anderen Geschehnisse, die man ja sonst immer ein bisschen ertragen muss, oder?
Ja, und auch enorm spannend zu sehen, wie viele Fans aus dem Ausland auch in die Schweiz anreisen. Ich finde das auch noch ein spannender Punkt. Ich bin mit dem Tram heimgefahren vom Eröffnungsspiel und da hat es eine Gruppe von Norweger und Norwegerinnen mit dem Tram gehabt und die haben gesagt, sie sind für das Spiel hierher gekommen, 3 Tage, am nächsten Morgen ist es zurück nach Norwegen gegangen, gehen arbeiten. Also die Begeisterung, wo wirklich in den verschiedenen Ländern auch offensichtlich spürbar ist. Ich glaube, morgen haben wir das Spiel von Deutschland hier in Basel. Da werden wir auch unzählige deutsche Fans erwarten.
10'000 erwarten sie, genau. Ja, das ist mega schön. Die kommen sogar in unsere teure Schweiz. Wir haben fast ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn wir das Bier schon teuer finden. Aber hey, nein, das ist mega schön. Und ich glaube, das ist ja genau das, oder?
Du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort Sichtbarkeit benutzt. Wenn wir versuchen, das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was mit dem genau gemeint ist und warum die Sichtbarkeit von Frauen im Fußball so essentiell ist.
Es hat unglaublich viele Facetten, oder? Ich glaube, in erster Linie ist es einfach total relevant, dass man sieht, wie viele Frauen in extrem hohem Niveau hier shooten und dass das einen Impact hat auf alle, die nachkommen. Dass ganz viele Mädchen, die das jetzt sehen, denken, hey, ich kann das auch und ich kann da, mein Ziel ist es, für die Nazi zu spielen, das so als intrinsische Motivation zu sehen, das ist, glaube ich, wie ein mega klarer Impact. Und dann, was ich auch mega spannend oder sehr spannend finde, ist, wie viel Sichtbarkeit gibt es für die Themen rund um den Frauenfußball. Sei das, also was mir extrem viel Eindruck macht, sind die unglaublich vielen Berichterstattungen über, wie gehen wir eigentlich als Sportlerinnen um mit Druck, mit psychischer Gesundheit. Ich habe, glaube ich, selten Fußballer so offen gehört über das Reden. Und wenn jetzt alle schimpfen und sagen, doch Joe, du hast einfach das nicht gelöst, dann schickt mir die Podcasts, ich schaue sie schon. Aber wie offen die Frauen umgehen mit ganz vielen so Drucksituationen und Stresssituationen, das finde ich wahnsinnig spannend, wie wir auch ganz viel darüber lernen, wie der weibliche Körper funktioniert oder eben auch, wie wir sehen, dass Sportmedizin ganz viele Defizite hat, wenn es um Frauen Körper geht und wie die Belastbarkeit ist, wie viel Wissen generiert wird, einfach über Facts, wo wir alle im Dunkeln tappt sind. Das finde ich extrem viele Varianten von Sichtbarkeit, wo für mich extrem viel ausmachen, weil sie einfach dem Thema eine Breite geben und mit dem Frauenfußball eigentlich noch viel mehr an andere Sachen, wo halt in dieser Ungerechtigkeit noch bestehen oder wo verbesserungsfähig wenn sie wie aufgezeigt werden und auch angegangen werden und an eine breite Öffentlichkeit kommen. Und das finde ich wirklich wichtig an dieser Sache. Und ich glaube, das kommt zusammen mit dem extremen Euphorie und mit dieser extremen Unterhaltungswert, die die EM hat. Das ist wie so eine schöne Kombi. Man kann so unglaublich viel mitnehmen, man kann richtig viel lernen, gerade weil so viel produziert wird, wo niemals in dieser Menge produziert worden wäre und rausgebracht worden wäre, wenn nicht jetzt die EM da wäre und nicht grösser werden.
Ich finde es spannend, du sprichst die Breite an von der Bevölkerung, wo mit dem erreicht wird, du sprichst das Volumen an, wo da generiert wird an Informationen, an Diskussionen. Hat da der Fußball wieder mal so ein bisschen eine speziellere Rolle, halt, weil er einfach so prägend ist für unsere Gesellschaft?
Hey, ich diskutiere ganz oft auch mit Leuten, die mit Fußball gar nichts anfangen können, wo mir immer so sagen, hey Joe, irgendwie, was machst du als Linke in diesem Stadion und wie haltest du das aus und so. Und ich merke einfach die Wucht und die Grösse, die der Fußball hat, gerade in Europa, die extreme Popularität von diesem Sport, die hat einfach eine riesen Macht, oder? Sie hat eine wahnsinnige Fähigkeit, eben Themen zu lancieren, Leute zusammenzubringen, Diskussionsgründe zu eröffnen. Ohne Fußball würden wir vermutlich hier jetzt nie zusammen schwätzen und so geht es mir ganz oft. Da kann wahnsinnig viele Türen öffnen, ob man jetzt den Sport der Best findet von allen, ob man es fair findet, dass Fußball so viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als anders. Ich finde, das kann man diskutieren. Ich kann absolut verstehen, wenn Leute sagen, hey nein, Männerfußball und die Stadien und der Lärm und der Dreck und so, die Emotionen, ist gar nichts für mich. Ich schaue lieber Tennis, voll fair. Aber was der Fußball für eine Kultur hat können entwickeln in Europa und wie viel er kann transportieren kann, ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren.
Ich finde auch beim Fußball hast du ja die Noten, die auf Leute auch zusammenbringt, schon als Kinder. Also von klein auf, Leute von den verschiedensten Hintergründen, die zusammen in eine Mannschaft geworfen werden, das gleiche Trikot anziehen, wenn sie ganz klein sind, ist auch schon egal, ob Bub oder Mädchen. Und ich finde die Rolle, die dort der Fußball einnimmt, auch noch extrem spannend.
Das ist natürlich so. Ich glaube, es ist auch, weil es eine berühmte Sportart ist, ist sie mega niederschwellig. Oder? Also alle wollen können shooten und alle wollen können mitspielen, sei es auf einem Pausenhof. Also was machen Kinder, wenn sie einen Ball kriegen? Ganz, ganz oft shooten sie einfach. Oder? Und mit dem kannst du einen Nachmittag lang beschäftigen. Klar, sehen sich nicht alle in dem wieder, aber ich glaube auch, ja, das viert, gibt einfach Gemeinsamkeiten. Und Gemeinsamkeiten sind nicht immer der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, da gibt es ganz viele andere Sachen, die man auf diesem Weg muss beachten muss. Und dass es gut kommt und dass die Kinder wirklich profitieren davon, dass sie zusammen shooten. Aber ja, mega fest, das kommen so unterschiedliche Lebenswelten zusammen. Und ich finde, es freut mich auch extrem. Schaut mal unsere Schweizer Frauen-Nazi an und bei den Herren-Nazi ist es gleich. Was für eine krasse Diversität das Team abbildet, was unsere Schweiz hier abbildet wird in einer Form, wie sie hier wirklich existiert, wie wir tagtäglich hier zusammen leben. Und das finde ich so unendlich cool und das bildet sich dort ab. Also scheinbar sind die Wege dort offen. Die Hürden sind nicht unendlich gross. Und dass die Niederschwelligkeit, dass wir die können beibehalten oder sogar noch können erweitern können, das ist, glaube ich, ein mega wichtiges Ziel.
Und ich denke, erweitern vor allem in Form vom Frauenfußball. Also ich meine, dass kleine Buben gehen shooten, das ist völlig normal seit Jahrzehnten. Bei jungen Mädchen sieht das anders aus oder entwickelt sich erst. Und ich glaube, so eine EM im eigenen Land ist dann natürlich auch eben ein riesiges Schaufenster oder riesige Möglichkeit dafür, zum da noch mehr eben, Interesse zu generieren, oder?
Ja, genau. Also die Host City nennt es, glaube ich, Legacy oder was, die ganze Euro nennt es, der Legacy, was sie möchten hinterlassen, dass eben mehr Mädchen anfangen zu shooten, dass sie aber auch allgemein anfangen mehr Sport machen, gerade Teamsport, Ballsportarten, das ist ja so ein bisschen der Classy. Ich habe das auch immer gesagt, ich kann nicht so gut mit dem Ball und so, ich tue heute noch nicht gerne Grümpel shooten, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug. Und dass da jetzt wie so ein Shift gibt und das anders ist und du Vorbilder hast, wo das eben jetzt durchbrechen, ich glaube, das ist sicher mega relevant. Und dann ist auf der anderen Seite halt auch die Frage, können wir die Infrastruktur leisten, können wir das aufbringen als Schweiz, was es braucht, um diese vielen Mädchen wirklich an den Fußball zu bringen und dort zu behalten. Das ist im Moment ja noch gar nicht gegeben. Da gibt es jetzt auch zum Glück sehr viele Gelder, die dort reinfließen, aber es braucht auch nach dieser EM noch ganz viel Arbeit, dass dann der Impact wirklich grösser ist als jetzt die Turniereuphorie von einem Monat, oder?
Ich wollte die Frage eigentlich erst viel später stellen, aber was braucht es denn noch für Arbeit? In welchem Bereich muss noch geschafft werden, dass man den Frauenfußball strukturell einfach noch besser kann fördern in der Schweiz oder spezifisch auch in Basel?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen eine zweischneidige Sache. Oder einerseits mega toll, wie viel jetzt passiert ist. Also man möchte gar nicht schmälern, wie grösser jetzt das Engagement geworden ist. Das ist mir mega wichtig. Man sieht, hey, da werden grosse Schritte gemacht. Und trotzdem braucht es auch in Zukunft noch viel mehr Ressourcen, noch viel mehr Infrastruktur. Sei das Kabine für Mädchen und Buben an den Schuttiplätzen oder einfach mehr Verfügbarkeit von diesen Sportflächen. Ich meine, ich glaube, der FCB ist eines der einzigen Frauenteams in der Schweiz, wo einen Teambus hat, wo sie nehmen anfahrt. Das sind ganz basic Sachen. Oder man hat jetzt gehört, wie unglaublich quasi innovativ oder so das ist vom Coach von der Französinnen, wo jetzt neue Mental Coach haben jetzt die. Und wow, hey, das ist mega cool. Der Trainer hat jetzt einen Mental Coach eingesetzt. Das sind so Momente, wo ich denke, jo, okay, wow, wie viel Mental Coach hat auch das Team von dem Herren, von der Franzosen, oder? Also dort siehst du, es braucht nicht nur das. Es braucht Betreuerinnen und Betreuer, wo die jungen Mädchen, ich meine, man hat es gesehen, die Nazi-Spielerinnen, 18, oder? Kommen auf den Platz und bewegen eine ganze Nation, weil sie fast ein Goal machen, sind schon mit 18 jetzt an einem krass anderen Punkt, aber wir müssen sie begleiten. Das hat auch Lara Marti gesagt im Podcast, wo da war, ist, man auch unbedingt muss los, wenn man es noch nicht gemacht hat. Dass da einfach ganz viel Struktur braucht, Begleitung und auch Unterstützung, auch nachher, wie es weitergeht. Wenn man knapp vom Lohn kann leben kann, wie geht es nach dem Fußball weiter? Das sind alles Fragen. Die sind riesig, aber die gehen wir jetzt an, aber die muss man auch weiterhin angehen und das wird auch in Zukunft Geld kosten. Umso wichtiger sind ausverkaufte Stadien ich glaube, dort Gelder, die reinkommen, das wird auch mega oft ja zweischneidig angesehen, so ein bisschen, man muss jetzt dann noch mehr vermarkten, aber es ist halt ein Teil davon, dass am Schluss der Frauenfußball auch garantieren und es für die Frauen auch ja, machbar ist.
Danke vielmals für den Einblick. Wir haben über Sichtbarkeit schon geschwätzt. Wir haben darüber geredet, was braucht es, damit junge Mädchen Freude haben am Fußball und selber mal wollen auf der grossen Bühne stehen. Jetzt ein Thema dort, das sind sicher auch Vorbilder. Wie siehst du das? Wie siehst du die Wichtigkeit davon, dass wir zum Beispiel Fußballerinnen im Rampenlicht haben, zu denen man aufschauen kann? Und aber auf einer anderen Ebene auch, wie siehst du die Wichtigkeit von weiblichen Vorbildern allgemein? Also ich meine, du zum Beispiel hast politische Karriere gemacht, auch in der Politik ist die Frau lang unterdrückt worden und erst in den letzten Jahren weicht sich das auf und du bist Teil von dem. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, es ist eigentlich selbsterklärend, oder? Also, ich meine, Vorbilder sind extrem wichtig. Das muss man gar nicht mit Frauenvorbildern erklären. Jeder Bub, der möchte shooten, schaut zu irgendeinem riesigen Ufer, der vorher der weltberühmte Weltstar war. Und dass es das für die Frauen muss geben, ist eigentlich ja glasklar. Und jetzt haben wir eine riesen Palette. Es werden immer mehr. Ich finde, man sieht das auch in dem Team. Also, ich meine, wie jetzt so, dass die Bandbreite von Generationen, das ist etwas, was ich liebe am Fußball. Das ist jetzt hier bei der Nazi so unendlich schön, oder wie Anna-Maria auf den Platz kommt und so viel Ruhe und Sicherheit reinbringt und auf der anderen Seite eben 18-jährige Wanderler und so, wo so viel Dynamik bringen. Das sind Vorbilder gesehen, jetzt sind ihre Nachzügler quasi auf dem Platz und gleich ist es natürlich in der Politik und in allem anderen auch. Mir hat man so fest gesagt, du bist zu jung und du bist zu unerfahren und kannst du das wirklich? Und bist du sicher, dass du dich dem aussetzen möchtest? Und wenn es jemanden gibt, der es macht, dann kann man sagen, ja, ich glaube, ich kann das, weil dort hätte es schon jemanden, der es auch hätte können.
Mega schön gesagt, danke vielmals. Ich möchte dich um noch weitere Rotschläge bitten. Und zwar, wir sind vom Game Changer durch und durch männlicher Podcast. Wir sind vier Jungs. Wir berichten über die Herren-Super League, aber wir berichten auch über die Frauen-Super League, wir berichten auch über die Frauen-Nazi. Und das, seit wir angefangen haben. Welche Rolle können Männer, welche Rolle kann ein männlicher Podcast zum Beispiel spielen, um Frauen die Bühne zu geben, die sie verdienen?
Ich glaube, es ist eine bittere Realität, dass Männer auch sehr gerne Männer zuhören und dann ihre Meinung als super wertvoll ansehen. Und dementsprechend macht ihr schon sehr viel, dass ihr als Männer-Podcast nicht nur den Männerfußball covert, sondern auch die Frauen. Das finde ich schon mal mega gut. Ich glaube auch, sicher Plattformen geben für den Frauenfußball in eurem Sprachrohr. Was ich extrem merke, was wirklich eine riesen Bedeutung hat, ist auch so die Weiterempfehlung. Also ich bin nur im Sikora Gisler-Podcast gesehen, weil es einen Mann gab, der gesagt hat, hey Joe, oder vielleicht auch eine Frau, aber weil es Leute gab, die gesagt haben, hey, schaut mal die junge Frau, oder die ist super, dort habe ich jemanden kennengelernt, es lohnt sich total, die einzuladen. Und was ich wirklich auch finde, und das merke ich jetzt gerade, jetzt haben wir die Frauen-Euro, wir haben extrem viele Frauen in diesen ganz berühmten Herrenzonen. Oder wir haben Moderatorinnen, wir haben Expertinnen, wir haben so viele Frauen in der Arena, überall in der Frontposition. Und was ich leider muss feststellen, ist, dass ganz, ganz viele Männer mit sehr viel Reichweite jetzt zum Beispiel schon anfangen, darüber quasi wie so ein bisschen, oh, die nervt mich, die macht das nicht so gut, Dinge starten, wo ich so denke, oh mein Gott, hey, seit 50 Jahren müssen wir alle, ob Männer oder Frauen, schlechte Kommentatoren zuhören. Und wir regen sich über sie auf und wir machen keine Social Media Stories und sagen, oh, findet ihr auch, die nervt jetzt mega fest und die finde ich blöd. Nein, komm, jetzt sind wir doch einfach mal mega stolz drauf, dass wir es geschafft haben und können auch eingestehen uns, dass es Verbesserungen gibt. Aber wegen dem muss man ja diesen Frauen nicht gerade wieder an die Karre fahren und sagen, hey, ich finde, du nervst, ich finde, du machst es nicht so gut. Wir werden nie eine Frau, die Herrenfußball kommentiert. Nein, das regt mich am meisten auf. Und dort sind auch die Momente, wo ich sage, hey Herren, das ist euer Platz. Zum sagen, hey, jo, ich habe nicht alles gut gefunden, aber wir lassen jetzt die wachsen, wir geben denen ihre Plattform, wir finden es cool, haben die Frauen jetzt den Ort. Und nicht kommen und nachher sagen, jo, bei uns ist eh alles besser, im Herrenfußball ist das nicht so, weil auch dort gibt es Idioten, oder?
Ja, voll. Nur ist es dann nicht ein Idiot, weil er ein Mann ist, sonst ist er einfach ein Idiot. Oder?
Genau. Und ich glaube, so das wär so mein grösster Wunsch eigentlich, dass wir auch mehr jetzt einfach Goodwill haben und da pushen und vielleicht auch mal sagen, hey, wir schauen über das weg und machen nicht das jetzt zum Thema, sondern machen eben die schönen Storys, die Euphorie, die Freude oder eben die krasse Leistung vom Nazi-Team gestern zum Thema.
Ja, und auch wie wunderbar alles funktioniert, wenn Frauen moderieren oder Expertinnen sind. Das finde ich, sollte eigentlich im Mittelpunkt stehen. Und darum an der Stelle an die Männer, die zuhören, korrigiert eure Friends und nehmt dort Einfluss, wo ihr könnt, vielleicht in einem kleinen Rahmen, oder?
Absolut, ich glaube, das ist die Message und dann muss man irgendwann auch nicht mehr so grossen Unterschied machen, ob jetzt das eine Frau oder ein Mann ist, der kommentiert. Das ist ja auch etwas, was sich immer alle wünschen von der Gleichstellung, dass es keinen Unterschied macht, aber dann muss man eben auch dort hinkommen. Und das schaffen wir am besten, wenn wir uns gegenseitig supporten und nicht kleinreden.
Du hast gesagt, das ist etwas, über das wir immer reden bei der Gleichstellung. Was sind denn Themen, über die deiner Meinung nach zu wenig geredet werden?
Ja, ich habe das mir lange überlegt. Das finde ich auf eine Art irgendwo eine schwierige Frage. Es ist jetzt aber auch so, dass natürlich die letzten Wochen wahnsinnig viele Themen präsent waren. Also für mich etwas mega einleuchtend ist das ganze Thema Familie mitnehmen dürfen an so einem Endrundenspiel. Das habe ich jetzt etwas gefunden, das hat man im Vorfeld noch nie so viel darüber geschwätzt. Und was ich dann schon auch gemerkt habe, ist für mich so, das reden wir immer noch nicht genug darüber, obwohl vielleicht ein paar sagen, über das reden wir so viel, ist eben das, was wir jetzt auch ein bisschen darüber geschwätzt haben, das betrifft nicht mal nur die Frauen, aber einfach extrem viel stärker die Frauen, so der ganze ruhig, also so die ganze emotionale Gewalt oder psychische Gewalt, der ganze Hass, das ganze Kleinreden, wie viel an dem passiert, das passiert uns Frauen wirklich überall, egal wo eine Frau in der Öffentlichkeit steht, sie kriegt einfach nochmal so viel mehr von dieser Wut, von diesem Hass ab, das kann ich berichten und ich habe, glaube ich, noch Glück, also ich bin wirklich eigentlich noch recht verschont und immer sagen alle, ja, mit dem muss man rechnen, wenn man in der Öffentlichkeit ist, mit dem musst du rechnen, wenn du dich dort anstellst, nein. Mit dem musst du nicht als Mann rechnen, mit dem musst du nicht als Frau rechnen. Wir müssen uns gegenseitig nicht Morddrohungen und Vergewaltigungsdrohungen schicken. Wir müssen uns nicht als dumme Kuh bezeichnen, wenn wir nicht einverstanden sind. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, wo wir nicht unterschätzen dürfen, weil auch die ganze Gewalt am Schluss, und ich glaube, auch Gewalt im Fußball ist ein Riesenthema. Und das ist eigentlich etwas, wo für mich noch zu wenig thematisiert wird in der ganzen Breite, weil wir sehen tagtäglich, dass die Gewalt auch zu Gewalt an Menschen führt. Und das dürfen wir nicht als Gesellschaft als normal abtun oder so untergraben.
Finde ich einen mega wichtigen Punkt. Also gerade auch der Querbezug zum Fußball. Beim Fußball diskutieren wir eigentlich meistens über physische Gewalt direkt. Und ich glaube, dass man das Thema psychische Gewalt auch mehr muss aufgreifen, ist mega wichtig, weil, wie du sagst, das führt dann auch zu weiterer Gewalt. Wenn du etwas würdest, den jungen Mädchen, wo ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Dosen es sitzen da vorne, ein paar, aber dann auch denen, die das vielleicht mal hören, etwas würdest du mit auf den Weg geben, was wäre das?
Immer mutig sein und etwas machen, obwohl man das Gefühl hat, man kann es nicht. Das muss man nicht nur den jungen Mädchen, das kann man auch den Frauen. So oft nehme ich irgendeine Herausforderung an, obwohl ich dann zwei Wochen lang das Gefühl, es ist mir jeden Tag schlecht, weil ich es nicht kann. Und im Nachhinein ist es einfacher gegangen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Mentalität, die hätte ich mir gewünscht, dass man sie mir noch mehr vorlebt und dass ich sie ganz viele Leute sehe. Mutig sein, draufgehen, das zeigt auch gestern, Leila Wandler hat das mega schön gesagt im Interview. Sie ist einfach auf das Feld und Sundhagen hat ihr gesagt, schieß einfach, knall, hau drauf, scheißegal, ob es reingeht, mach so viel Abschluss wie möglich.
Wie alle Fans im Stadion, ja. Wenn irgendjemand den Ball hat, 20 Meter vor
Yes, genau. Und das ist irgendwie mega schön. Sie hat einfach genau das gemacht, oder? Sie ist dort auf das Feld, sie hat abgeliefert und das muss man. Man muss an sich selber glauben und lieber mal etwas dann auch schlecht machen, lieber einen Fehler. Mal ist etwas halt ein bisschen in die Hose, höckelst es ab und machst weiter. Das machen die Männer sowieso auch schon und darum heisst das, die jungen Mädchen müssen das auch machen und dann geht es einen grossen Schritt vorwärts.
Sehr schön, mutig sein, wie die Spielerinnen auf dem Platz. Und ich glaube, die haben auch, zum die beiden Punkte nochmal schnell verbinden, die haben ja auch müssen extrem resilient sein in der Woche vor der Euro. Also wenn wir von psychischer Gewalt reden, wenn wir von Hass reden, dann reden wir auch von Menschen, die unter jedem Insta-Post irgendwie 7-1 kommentieren. Ich frage mich dazu ein bisschen, was in deren Leben sonst noch so auf dem Programm steht, wenn das extrem wichtig ist für sie und woher all die Wut kommt. Aber das muss ja für die Spielerin auch so schwierig sein, mit dem umzugehen und irgendwie eben den Hass so auszublenden und dann eben, wie du sagst, mutig wieder auf den Platz können gehen und Topleistungen abrufen.
Mega fest. Also ich finde es spannend, dass eigentlich ganz viele Frauen in der Öffentlichkeit oder auch, also sicher auch Männer in der Öffentlichkeit sagen, ich lese Kommentarspalten gar nicht mehr. Weil es gibt mir nichts, oder? Es gibt einem nichts, es gibt einem das Persönliche etwas und vielleicht ist das etwas, was wir aus dem Frauenfußball mitnehmen, wieder in Herrenfußball, aber uns auch bewahren im Frauenfußball die Nahbarkeit, die authentische Sache, weil das gibt den Spielerinnen etwas, das gibt den Fans etwas, dass das möglich ist, dass der Austausch möglich ist, dass gibt den Leuten viel mehr, oder? Und ich glaube, das gibt dann auch die Kraft, die es braucht, um die Resilienz zu haben und auf dem Platz zu stehen. Und was ich auch mega fest empfehlen kann, ich glaube, ARD oder ZDF, die haben einen kurzen, 40-minütigen Doku-Beitrag gemacht zu vier Frauen von der DFB, wo es ganz fest um mentale Gesundheit geht. Und ich habe das vor 3 Tagen nach irgendeinem Spiel zufällig angefangen und ich bin wirklich hängen geblieben. Es war so spannend gewesen, zum schauen, was für Techniken alle diese Menschen haben, um mit all dem Druck umgehen. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Also ich war so nervös vor diesem Eröffnungsspiel. Ich war so nervös, wo die Hymne kam, ich bin eine Schweizer Nationalhymne, Briel, das hätte ich auch nie gedacht. Aber ich war aufgeladen mit Emotionen und dann gehen die auf das Spielfeld und mich auch noch abliefern. Oder? Und mit dem Druck zu schlagen und wie man das schafft, das habe ich mega spannend gefunden zum Hören. Und das ist grosse Leistung neben dem Sportlichen und was sie Key Essence eigentlich ist gesehen, man verliert das Spiel immer im Kopf und das ist schon auch noch faszinierend, oder, am Schluss, dass es so viel mit dem Kopf zu tun hat und wir so krass denken, boah, Sport, Muskeln, körperliche Leistung ausdauer.
Aber es ist spannend, ich glaube auch ein Thema, wo die letzten Jahre in verschiedensten Sportarten immer wie wichtiger wird, also die mentale Gesundheit von SportlerInnen. Also von dem her, ich glaube, da ist man auf ein bisschen einem guten Weg, sage ich mal, dass man dem den nötigen Raum gibt und auch all die SportlerInnen dementsprechend betreut, oder?
Ja, voll. Ich glaube, die ganze nächste Generation geht ganz anders mit dem Thema um, als wir noch oder die vor uns. Also wie sich da etwas da hat, das ist mega gut. Und ich glaube, da können wir wirklich auch stolz sein, dass die Generation das so mitnimmt und so mit auf den Weg gibt. Und wir müssen eher noch schauen, dass wir von dem noch ein bisschen etwas können lernen können. Wir und alle, die älter sind als ich.
Dass die ältere Generation auch noch ein bisschen etwas dürfen mitnehmen von diesem Umschwung, oder? wir kommen zu den letzten 5-6 Minuten. Wenn wir noch ein bisschen vorausschauen auf das Spiel gegen Finnland?
Ja, absolut. Ich bin extrem gespannt. Ich habe im Podcast von der Lara Marti ganz viel gelernt, auch wegen den letzten Wochen vor dieser EM. Oder man hat irgendwie das Schweiz-Spiel verfolgt. Und ich habe es schon im Vorfeld gesagt, ich bin nicht die grosse Taktikerin und Analysefrau. Ich habe nicht selber Fußball gespielt. Und ich habe relativ lang gehabt, um zu verstehen. Und erst in dem Podcast mit dieser Fünferlinie, was das für eine krasse Umstellung eigentlich war, die jetzt hier basiert ist und was dort die Vorteile sind drauf. Und eben gerade, dass ein Reuterler so führen kann, sprinten und so Goal kann machen, das ist eigentlich ja faszinierend. Wir wünschen uns natürlich, dass das jetzt auch aufgeht. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob es einen Wechsel gibt im Team, ob es jetzt genau dieser Aufstellung treu bleibt. Ich weiß nicht, was erwartest du da?
Sehr schwierige Frage. Also ich meine, gerade der Pia auch nicht in den Kopf schauen natürlich. Aber ich habe es auf jeden Fall spannend gefunden, dass sie vom ersten aufs zweite Spiel ein bisschen umgestellt hat. Sie hat aber dann auf die Aufstellung gesetzt, wo sie auch schon in der Nations League gewählt hat gegen Island. Ich glaube, das ist noch ein relevanter Punkt. Hat sie dort den gleichen auch Stürmerinnen vertraut. Ich habe, glaube ich, heute mit dem Walle in unserem Daily, bei unserem Podcast darüber diskutiert, dass man vielleicht eine Hybridlösung im Spiel gegen Finnland bringen könnte. Und zwar, dass man Gertenleib bringt neben der Riola Cemaili und dann dahinter Geraldine Reuterler noch hat, weil ich finde, sie hat jetzt gezeigt, die beiden ersten Spiele, dass sie unfassbar wichtig ist für das Team. Sie ist die, die sich ein bisschen fallen lassen kann, wenn sie im Sturm spielt und Ball abholen. Sie ist aber auch die, die im Sturm in die Tiefe gehen kann, wie beim 1-0 und dann dort für Furore kann sorgen.
Ja, also ich glaube, es ist mega spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie die Aufstellung ist und wie sich das entwickelt und was für Goal wir hier noch dürfen beschauen, in der Hoffnung.
Hast denn du eine Spielerin, wo du findest, die ist bis jetzt noch zu wenig zum Einsatz gekommen, oder würdest du dir wünschen, die muss noch gebracht werden, oder sagst du, nein, Pia macht schon?
Ja, ich meine, das ist immer mega schwierig, finde ich, von außen zu beurteilen. Ich meine, die bieten Frauen auf, wo ich das Gefühl habe, jede hat es extrem verdient. Ja, ich würde mir natürlich für Kumbasso extrem stark wünschen, als Host-City-Gesicht, die sich so fest einsetzt, dass sie einen Einsatz bekommt. Oder auch ein Teschun, wo man so das Gefühl hat, hey, da steckt so viel dahinter. Und gleichzeitig, who am I to judge? Also ich meine, die werden ihre Gründe haben. Die sind als Team so krass beieinander. Man sieht das, wie sie zusammengehen, wie sie zusammen feiern, wie sie zusammen an der Linie stehen und mitleiden. Also das Team ist so zusammen. Am Schluss haben sie es dann trotzdem alle zusammen geschafft, oder? Auch wenn halt immer nur 11 auf dem Platz stehen. Und was ich aber auch noch recht eindrücklich finde, ich weiß nicht, ob wir das schon besprochen haben, ist wie so die ganze Goalie-Dynamik. Und die Peng ist auf dem Platz und ich habe das Gefühl, ey, krass, liefert einfach abartig ab und das Thema ist dropped gewesen. Also sie macht so gut, das ist keine Frage gewesen, oder?
Ja, also ich glaube, nach dem zweiten Spiel jetzt ist die Diskussion, wie du es gesagt hast, die ist jetzt gedroppt. Also da müssen wir nicht mehr gross reden. Riesen Spiel gemacht, mega Sicherheit ausgestrahlt, auch bei den hohen Ball, wo sie in der Nations League, oder in den Testspiel meine ich, schon auch noch ein bisschen Mühe gehabt hat. Also das ist mega, mega wichtig. Und es gibt halt nicht nur ihre, sondern die ganze Defensivkette von diesem Team eine mega, mega Sicherheit. Und das ist essentiell. Und ich habe allgemein gefunden, gegen Island jetzt hat man in der Defensive kaum jetzt so die dummen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Fehler gemacht im Spielaufbau, irgendeinen blöden Fehlpass. Klar, sind nach vorne nicht alles funktioniert, aber dass man diese Fehler kann abstellen kann, ich glaube, das ist mega, mega essentiell.
Ja, also ich habe gestern auch mehr mit der Offensive mitgelitten am Anfang von diesem Match als so fest hinten. Ich habe auch mehr Ruhe gehabt, was der Defensive angegangen ist. Ja. Aber eben, ja.
Jetzt, ich habe noch etwas aufgreifen von vorher, wo mir vor kurzem empfohlen ist. Ich füge es darum jetzt nochmal an, wenn ich darf. Und zwar das Thema Authentizität. Und Zwar hast du gesagt, dass das im Frauenfußball einfach noch alles so ein bisschen authentischer wirkt. Ich meine, auch wenn man Leila Wanderlo sieht vom Mikrofon zum Beispiel, die hat wahrscheinlich noch nie 5 Jahre Mediatraining gehabt, wie jetzt vielleicht der 19-jährige ja, Mann hat, der durch Juniorenakademie durchgegangen ist und vielleicht schon ein paar Jahre bei den Profis dabei ist. Hast du denn das Gefühl, und da kommt jetzt auch so ein bisschen die politische Frage rein, mit der Kommerzialisierung auch vom Frauenfußball, wird sich das ändern in Zukunft, dass die Authentizität ein bisschen verloren geht?
Also ich bin eigentlich eine grosse Verfechterin davon, dass man Authentizität nicht muss verlieren muss, nur weil es grösser wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die beibehaltet, auch wenn mehr Geld fließt. Also ich finde, das spricht nicht per se gegeneinander. Gerade die Nahbarkeit ist natürlich auch ein bisschen gegeben durch die Bedingungen. Also dass man natürlich in so kleinen Stadien spielt, dann können natürlich die Spielerinnen nachher easy an den Rand gehen. Und es ist alles so ein bisschen, sie müssen noch nicht bewacht werden von irgendwie Security, weil sie mich um ihr Leben fürchten oder so Sachen. Ich weiß auch gar nicht. Oder weil sie bedrängt werden oder stark föteln oder weiß doch auch nicht was. Und das ist natürlich sicher so ein bisschen eine Seite, die sich auch wird verändern. Ich glaube, wir müssen auch damit leben, dass sich der Frauenfußball verändert. Alle die, die nostalgisch sind, im Fußball, Herrenfußball vor 20 Jahren, 15 Jahren gegenüber, die können das vielleicht jetzt im Frauenfußball erleben. Und von mir aus muss der Frauenfußball nicht gleich werden wie der Herrenfußball jetzt. Da darf es auch Unterschied geben. Und wenn das dann bedeutet, dass man es schaffen, Authentizität und so Sachen beizubehalten nicht alles um Geld und der Macht unterzuordnen, dann würde mich das umso mehr freuen, dass wir Frauenfußball schauen können. Da bin ich sicher, dass ganz viele Fankurven doch auch noch viel mehr Spass daran finden, wenn sie dann die ganzen Konflikte ums Geld und Macht nicht auch noch mehr austragen.
Hey, das ist, glaube ich, ein perfektes Schlusswort, dass sich der Frauenfußball auch noch selber ein bisschen darf erfinden und eben nicht muss gleich werden und hoffentlich so authentisch bleibt, wie er ist. Und ja, hoffen wir doch, dass die EM noch den Teil dazu beiträgt. Ich schaue jetzt noch mal schnell auf die Uhr, jetzt sind wir genau um 20:30, das haben wir jetzt gerade noch recht gut getimt. Wir müssen jetzt dort die Bühne langsam räumen. Ich danke dir viel, viel mal, bist du da gewesen. Hat mega Spass gemacht, mit dir zu diskutieren. Und ja, danke vielmal, ciao.
Ja, danke vielmal, dass ich hier sein durfte.
Und auch danke allen, die trotz dem Regen und dem nicht ganz sommerlichen Wetter den Weg auf den Barfi gefunden haben. Mega schön, freut mich. Und jetzt einfach noch als Info, jetzt geht es in glaub, 10 Minuten mit der Live-Übertragung los und dann am 6 Uhr mit dem ersten von diesen zwei Spielen zu. Wir haben noch ganz viel Spass und wir sehen uns hoffentlich bald. Ciao zusammen.
Spätestens an einem Frauenfußballspiel neben der WM.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.